Charakter. Der Charakter bildet den Grundriss zu Schicksalen und äußerem Leben eines Menschen. Das äußere Leben Bhuvanas war kaum interessanter als jene Lebensläufe, welche Doktoranden ihren Dissertationen beizufügen haben. Was macht denn das in üblichem Sinne Interessante an einem Lebenslauf aus? Wohl doch das Abweichende von der wohlanständigen Norm, die Entgleisungen und Irrgänge des sein Erdenleben erleidenden Menschen, seine ungewollten Passionen. Nicht, als ob das Leben Bhuvanas glatt und reibungslos verlaufen wäre, nicht, als ob diese Menschen Leid, Kummer, Entbehrung, Qual und Krankheit erspart geblieben wären. Vielmehr hatte er von alledem ein gerüttelt Maß zu ertragen. Aber er ertrug es fast immer heiter, mit jener Fröhlichkeit, die uns aus dem Leben besonders erhabener und als gewissermaßen heilig empfundener Persönlichkeiten bekannt geworden ist. Wir erinnern da etwa an den trinkfesten Sokrates, an den kindlich den Vögeln predigenden Franz von Assisi, an San Filippo Neri, Goethes humoristischen Heiligen und insbesondere an den vor zwei Menschenaltern verstorbenen indischen Weisen Sri Ramakrishna, dessen Fröhlichkeit geradezu an Kinderei streifte. Bhuvanra liebte das Lachen und den Humor ganz ungemein. Es machte ihm gar nichts aus, wenn die Lustigkeit in seinem Hause bis zum fröhlichen Unsinn ging. In diesem Gebaren mochte er an Japans immer vergnügten, wohlbeleibten Glücksgenius Hotei erinnern, oder noch mehr vielleicht an jene geradezu als Narren maskierten Weisen Hanshan und Shite, japanisch Kansan und Yitoku, der ostasiatischen Seelenlehre mit dem Besen, der die Seele reinfegt, und mit der leeren Papierrolle, auf der mehr Erkenntnis steht als in allen Büchern der Welt. Gewiss, wenn es Bhuvanra gar zu arg wurde mit der Torheit der Mitmenschen oder der eigenen Körperqual, wenn ihm da zum Schein die Geduld ausging, dann schimpfte er wohl auch, aber es geschah auf eine humorvolle Art. Und diese ein wenig grimmige Humorigkeit, die ihn sogar auf dem Operationstisch nicht verließ, ihn, der sich weiß Gott auf den Ernst besser als irgendwer verstand. Sie war eine Sonderfarbe seines heiteren Wesens, war eine Vorstufe seines Lachens, kein verzerrtes Lächeln, keine Grimasse etwa, sondern, wenn man will, ein fröhliches Gepolter. Sein echtes Lachen, wie wenige Menschen besitzen heute ein Lachen, in welchem es keine falschen Töne gibt, über alles, was keinen inneren Bestand hat, mute es noch so tragisch an, durchleuchtete die Schattenseite seines Lebens so geheimnisvoll schön, wie auch noch die tiefsten Schatten der Tempel und Dinge in Griechenland durchleuchtet sind. Die Schatten dieses Lebens waren nie naturfremd, nie künstlich, nie höllenhaft. Es gab darin niemals jene düsteren und üblen Flecken, an denen es in dem Menschenleben, zumal unserer Zeit läufte, selten mangelt. Deswegen würden hier auch Psychologen vergeblich nach Komplexen und Selbstschüssen im Unterbewusstsein geangelt haben. Sein Leben böte keinen Stoff für Schriftsteller nach Art eines Dostojewski oder Kafka, eines Proust oder Joyce. Es gab da in seelischer Hinsicht immer nur Sauberkeit und Ordnung. Nach außen bekundete sich das in größter Gewissenhaftigkeit bei großen und kleinen Dingen, in Achtung vor der Menschenwürde des anderen, in Güte und Liebenswürdigkeit gegen jedermann, in sorgsamster Reinlichkeit und äußerster Genauigkeit in allen Obliegenheiten des Alltags und den dabei zum Vorschein kommenden Ausdrucksbewegungen und vielsagenden Bekundungen in geringfügigen Einzelheiten. Wer Postsendungen von Bo Winra erhalten hat, weiß, was hier gemeint ist. Es sei nicht bloß an die schönen, reinlichen, ausgezeichnet leserlichen, nie sich gehen lassenden Schriftzüge erinnert, die, abgesehen von ihrem harmonisch-menschlichen Gehalt, eine ständige zarte Rücksicht auf den Empfänger und ebenso auf das Postpersonal nehmen, sondern auch an die Anordnung des Geschriebenen, Adressierungsform, Verschließung, Verschnürung, Anbringung der Briefmarken und dergleichen. Man fühlt sich ergriffen zu sehen, dass dieser mit Arbeit beispiellos überlastete Mensch nie jene Gleichgültigkeit und Zeitknauserei bewiesen hat, wie sie heute bei allen wirklich oder angeblich viel beschäftigten Personen gang und gäbe ist. Auch Kleinigkeiten können bis in die Tiefen des menschlichen Selbstes reichen, dorthin nämlich, wo es im allmenschlichen Selbst aufgeht. Was ein berühmter Zerstörer, der gegen sein inneres besseres Wissen das wirklich Menschliche verkannt hat, menschlich allzu menschlich genannt hat und richtiger tierisch allzu tierisch hätte nennen müssen, fand keine Stätte im Bo Winras Charakter, auch nicht an dessen Rand. Es passte nicht in dieses von Grund aus großzügige und patriarchalische Wesen, dem auch der geringste Anschein von Unerzogenheit mangelte. Dabei war er nicht eigentlich fein und geschliffen im großbürgerlichen Sinn, sondern neigte im Gespräch eher zu gemütlicher Derbheit, immer mit erheblichem Anklang an seine heimatliche Mundart, das Frankfurterische, Das von Frankfurt nicht gar weit entfernte Aschaffenburg, wo er geboren wurde, verließ er ja schon in zartem Alter. Seine Persönlichkeit war zur Individualität entwickelt, zu jener Vertiefung des Selbstes, welche sich nicht mehr der Täuschung der Eigenwilligkeit hingibt, sondern sich von der Gottheit wollen lässt. Hat Bo Winra es doch selber einmal so gegenüber einem Freunde und Schüler ausgedrückt. Wollen ist im tiefsten Sinn ein Lassen. Überdenkt man dieses bedeutsame Wort, so wird einem umso klarer, warum Bo Winra als Mensch vielleicht originell, aber keineswegs eigenbrötlerisch gewesen ist. Sein Wesen wirkte gleichsam in höherem Sinn als Typus und als folghaft. Um deutlich zu machen, wie das gemeint ist, möchten wir eine schöne Tagebuchnotiz des großen Dichters Hoffmannsthal, der einmal in Form einer spontanen Buchdedikation ein tiefes Verständnis für die Sendung Bo Winras bekundet hat, hier folgen lassen. Triffst du auf Menschen, bei denen das Wort näher beim Gefühl, der Gedanke näher bei der Handlung zu sitzen scheint, deren Urteil dich Punkt für Punkt über die Wirklichkeit belehren, deren Mangel an Dialektik dich überraschen, in deren Umkreis dir das Geschehen in der Welt minder verworren und selbst das Leiden sinnvoller erscheinen wird, die dich durch ihre ungelernte Vornehmheit öfter beschämen werden, unter denen du zu Hause und fremd zugleich eine Art Heimweh nach einem Zustand des Geistes empfindest, der dir wohl nicht fremd, aber unzugänglicher ist als das verlorene Paradies, so wisse, du bist unterm Volk. Vergleiche Karl J. Burkhardt, Erinnerungen an Hoffmannsthal, Basel 1944. Das in niederem Sinne Interessante fehlte, wie gesagt, in dem uns beschäftigenden Charakter und Lebenslauf. Das in höherem Sinne Ergreifende aber, was in Biografien mitunter zu finden ist, bleibt immer der Umschwung, das Umdenken, die Umkehr, manchmal blitzartig auftretend, wie bei Paulus oder Pascal, zumeist aber eine langsame, zähe, lebenslängliche Entwicklung darstellend, in welcher der festgefahrene, von der Welthypnose eingesponnene Charakter mühselig und wohl nie vollständig abgetragen wird. Auch ereignet sich dieser Umschwung bei dem bekannt gewordenen, an sich sehr erlesenen Menschen, meistens in der Lebensmitte. Es sei beispielsweise an Dante, Las Casas und Whitman, besonders aber an Jakob Böhme erinnert. Bei Bo Winra jedoch begegnen wir etwas Neuem und Exzeptionellem. Das Ereignis tritt schon in kindlichstem Alter ein, bevor sein Leben historisch und als Biografie richtig fassbar wird. Nicht als Umkehr, sondern gewissermaßen als frühzeitige Beglaubigung eines im äonischen Leben längst gefassten Entschlusses, kaum als überraschendes Moment, sondern eher als erinnernde Bestätigung an einem aus der Welt ewigen Geistes stammenden vorgeburtlichen Besitz. Im Buch der Gespräche schildert Bohwinra, wie er bereits im frühesten Kindesalter die Besuche des Guru erhielt, welchen er zuerst als Bettelmann, dann als Heiligen empfand. Wir dürfen diese Besuche in Frankfurt lokalisieren. Sie erloschen später auf der Erinnerungstafel des heranwachsenden Knaben fast völlig, bis dann die Gestalt des geistigen Lehrers innerlich fühlbar wurde und auf diese Weise einwirkte, bevor sie äußerlich, abermals später, nunmehr in München, zumal im englischen Garten sich wiederholten. Diesmal trat der Guru, der aus dem mittleren Osten Asiens kam, in europäischer Alltagskleidung auf. Diese Dinge sind auch im Buche Das Geheimnis angedeutet. Die endgültig entscheidenden Begegnungen auch noch mit anderen dieser orientalischen Männer gab es dann in Griechenland. Sie vollendeten ihn zu dem, was er ist, zum Klarauge, zum Leuchtenden, zum Bodhisattva, oder wie man diese menschliche Stufe, die zugleich ein Zustand und eine Aufgabe ist, nennen will. Den westlichen Vorstellungen mag es ohnehin peinlich und ärgerlich, wenn nicht überhaupt lächerlich sein, diese Zusammenhänge zu berühren, die so wenig in unsere Denkungsart hineinpassen wollen. Die Rücksichtnahme auf solche Denkungsart kann uns nicht von unserer Chronistenpflicht entbinden, auch wenn wir für manches zu Berichtende keinen anderen Zeugen anzuführen haben als Bohwinra selber und sein Wort. Wer das grundsätzlich anzweifelt, bevor er dieses Wort in sich aufgenommen hat, dem können wir uns nicht nähern, da er es uns ja selber unmöglich zu machen wünscht. Es mag sein, dass die Begegnungen und die damit verknüpften Erlebnisse und inwendigen Formungen des seelischen Organismus den Betroffenen erschütterten und aufwühlten, solange nicht der Zustand des kontinuierlichen Doppelbewusstseins im Geist und im Körper endgültig gefestigt war. Aber diese Ereignisse waren gegliederte Vorstufen, gleichsam planmäßige Einweihungsgrade auf dem Wege zu einer letztmöglichen auf Erden zu verwirklichenden Ordnung und Harmonie, zum vollbewussten Besitz des ewigen Lebens, einer Bewusstseinslage also im Vergleich mit der landläufige Gemeindegläubigkeit gar nichts, die gelegentlichen Ekstasen von Mystikern, wie wir sie etwa aus dem Leben eines Plotin erfahren, nur bedingt zu tun haben. kann doch die Gewissheit des ewigen Lebens nur im geistigen Vollbewusstsein, nicht aber in mehr oder minder deutlichen Erinnerungen aus gehabten Entrückungen bestehen. Bovinra ist mithin keineswegs ein ekstatiger, nie mystiker in dem gewissermaßen romantischen Sinne des Wortes gewesen. Er war ganz einfach erwacht. Er brauchte gar nicht außer sich zu sein, um ins geistige Bewusstsein zu kommen, weil er im geistigen Bewusstsein, zumindest seit seiner griechischen Zeit, bis zum letzten Atemzug gelebt hat. Dieser Umstand allein machte ihm wohl auch seine übermenschlich anmutende Leistungskraft trotz jahrelanger schwerer Leiden erst möglich. Darf man doch nie vergessen, dass die äußere Beanspruchung durch die schriftstellerische Fixierung seines geistigen Wissens, durch den ungeheuren Briefwechsel, durch seine künstlerische Tätigkeit als Maler und durch die unzähligen Besucher in seinem Hause nur den Rahmen bildeten zu seiner wesentlichen Wirksamkeit als geistiger Helfer und Retter. Diese Wirksamkeit spielte sich nicht auf materiellem, sondern auf seelisch-geistigem Plan ab, eben in seinem geistigen Bewusstsein, unaufhörlich, pausenlos, zugunsten aller suchenden, dürstenden, kämpfenden Menschenseelen, die ihn innerlich anriefen. Bovinra lebte, was er lehrte, ohne im Mindesten sich auffällig zu gebärden oder mit Askese und Kasteiung Heiligkeit zu erzwingen. Die Entrückung dokumentierte sich bei ihm nicht nach außen. Solche Entrückung würde schülerhaft sein, wenn immer im Sinne geistiger Schülerschaft. Überhaupt vermied er das Auffallende und Außergewöhnliche bis zur Ängstlichkeit, weil es ganz unzweifelhaft aus einer harmonischen Zusammengestaltung der Seelenkräfte, aus einer gewissenhaften Ordnung des Willenhaushaltes rettungslos herausfallen müsste. Heiligkeit so gut wie Genie, Vollbewusstsein so gut wie Erkenntnis sind in solcher Weise der geistigen Ebene angehörig, dass alles genialische Gebaren und nach Zauber riechende Spektakuläre beinahe Zeichen für Unechtheit sind. Er sagte einmal lachend, auch ich gehe über das Wasser, aber nur, wenn es gefroren ist. Als er ein kleiner Bub war, schenkte ihm die Patin in der Fastnachtszeit einen Tiroler Anzug, aber das Kind sträubte sich, in einer Verkleidung herumzulaufen. Ein Wink für diejenigen, die seinen geistigen Namen als Pseudonym oder Maskerade auslegen. Bovinra verhielt sich also immer unauffällig, wiewohl freilich sein Äußeres und Physiognomisches alles andere als alltäglich war und wiewohl einem schärferen Blick eine gewisse, wenn auch immer beherrschte und verhüllte, jenseitige Gewalt dieses Menschen nicht entgehen konnte. Sein patriarchalisches Wesen strahlte eine warme und echte, dabei keineswegs kleinbürgerliche Gemütlichkeit aus. Einer seiner Schüler, schon vor mehreren Jahren abgeschieden, sagte einmal zu mir, dass Bo-Win-Ra wie ein großer, warmer Kachelofen im Winter auf ihn wirkte. Aber es versteht sich, dass gerade er auf jedermann verschieden wirkte, dass er sich ihm jeweilig so gab, wie es dessen Ich-Farbe und geistigen Möglichkeiten entsprach. Das geschah freilich nie aus Liebedienerei. Hätte dieser Mensch, der trotz einfacher Herkunft so königlich anmutete, doch nie servil sein und dem andern nach dem Munde reden können. Es geschah aber auch nicht aus Psychologie, denn er war kein raffinierter und berechnender Psychologe. Irrte er sich doch in einzelne Menschen. Aber welche Art Irrtum war das? Bo-Win-Ra irrte sich in seinen Erwartungen und Hoffnungen in Bezug auf die Entschluss- und Willenskraft mancher Menschen. Er wusste wohl untrüglich, was in den Menschen enthalten war, aber er konnte nicht voraussehen, ob sie mit ihren Fähigkeiten, in ihrer Treue, ihrer Standhaftigkeit durchhalten würden, ob sie nicht irgendwann, sei es teilweise, sei es völlig, versagen würden. Vielleicht verhinderte ihn gerade die ihm innewohnende, andere Menschen eigentlich ja gar nicht fassliche Liebe daran, die üblen Wendungen in menschlichen Charakteren immer genügend in Rechnung zu stellen. Er wünschte stets ihr Bestes und hoffte demgemäß innigst, dass sie selber ihr Bestes, nämlich ihre Beharrlichkeit auf dem Wege zum inwendigen, großen Geburtsakt, nie aus den Augen verlieren würden. Und so hat er sich zuweilen im Menschen getäuscht. Oder wäre es nicht exakter zu sagen, diese Menschen haben ihn getäuscht, nämlich später enttäuscht, weil sie versagten und ihre Gaben vergeudeten oder ungenutzt liegen ließen, wenn sie der Überheblichkeit oder der Verzagtheit verfielen. Wenn sie versagten und ihn enttäuschten, konnte er sehr hart und schroff, ja unerbittlich sein, konnte sich abwenden auf Jahre oder auf immer, denn er war rasch und radikal in seinen Entschlüssen. Fand aber ein solcher Mensch sich wieder zurück, dann nahm er ihn liebreicher denn je zuvor in seinem großen Herzen auf, wie im herrlichsten aller Gleichnisse Jesu, der Vater den verloren gegebenen, aber zurückgekehrten Sohn. Sein Charakter lässt sich nicht beschreiben, weil er nirgends schrullig, skurril, begrenzt, beschränkt und grillenhaft war, sondern eher grandios anmutete und recht eigentlich aufs Allgemeine und Universale tendierte. Solches hatte er gemeinsam mit Menschen, denen man echtes Genie zubilligen darf. Die Schilderung ihres Charakters kommt fast immer schief und nur als Karikatur heraus, weil sie eben mit dem Mittelpunkt und allem, was er ausstrahlt, von Natur aus übereinstimmen. Da der Geist so einfach ist, wie dem psychologisierenden Gehirn des Gegenwartsmenschen fast nicht vorstellbar, streifen solche Menschen immer an die Banalität, freilich nur scheinbar. Sie haben nämlich, in gewissem Sinn, überhaupt nicht das, was man Charakter nennt. Es sei denn, man entschließe sich, ihnen einen völlig universalen Charakter zuzubilligen. Nichts Menschliches, nämlich nichts Göttliches, ist ihnen fremd. Höchstes Menschentum aber ist Übereinstimmung mit der Gottheit. Es gleicht ihr vielleicht nicht in der Wucht, aber im Wesen wie der Tropfen dem Ozean. Der Ozean hat nicht Tropfencharakter. Und der Tropfen ist nur insofern Tropfen, als er Ozeancharakter hat. An dieser Stelle allein ist wohl erst die ganze Bedeutung der hermetischen Formel, so oben wie unten, ersichtlich. Deswegen ja scheinen große Künstler wie Raphael oder Mozart oder Manzoni hart ans Banale zu streifen und muten uns ganz hervorragende Menschen gleichsam typisch an. Owenra mutete typisch, nämlich durchwegs menschlich an. Nichts Menschliches war ihm fremd, wofern man darunter, wie schon gesagt, nicht törichterweise das Animalische versteht, wie meist zu geschehen pflegt. Er hatte das Animalische in der Gewalt. Er war ihm nicht mehr untertan. Er hatte zudem keine Angst vor ihm. Keinen Grund gab es für ihn, sich die guten Dinge der Erde grundsätzlich zu versagen und sie in missverstandener Heiligkeit zu fliehen. Und er freute sich am Schönen, an Musik, an künstlerischer Leistung, an der Landschaft, an den Pflanzen, zumal an diesen. Aber nichts von alledem hätte vermocht, ihn zu unterjochen, und es würde ihm wenig ausgemacht haben, das alles zu entbehren. Er wusste genau, wofür ihn die Grenze verlief, wo das Zuträgliche ins Schädliche umschlug, wusste es ebenso wie seine Ärzte. Er wusste genauso gut, wie es Buddha wusste, dass Askese als Selbstzweck zu nichts Gutem führen konnte. Wenn Owenra ein Leben geführt hat, dem es zu Zeiten, trotz freilich nie ganz weichen wollenden äußeren Sorgen, nicht an bürgerlicher Behaglichkeit gemangelt hat, so mochte er sich doch nie und nimmermehr als Besitzer von dem und jenem empfinden, sondern lediglich als Verwalter, und niemand ist ein ordentlicherer und gewissenhafterer Verwalter gewesen als er. Es handelt sich ja nicht darum, nichts zu haben, sondern vielmehr darum, nichts zu begehren. Das schöne Wort haben, als hätte man nicht, galt für keinen mehr als für ihn.